Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Hallo. Na, schon auf Twitter schon durchgespielt, wie so ein Tag als persönliche Assistentin von US-Superstar Beyoncé ablaufen könnte, ohne gefeuert zu werden. Beyoncé hier im Video von Apeshit, noch umgeben von alten Kunstwerken im Pariser Louvre. Jetzt ist Beyoncé womöglich im Fokus neuer Kunst. Neuartiger, ja, Twitter-Ratespielmodus ist angesagt. Ein Thema im Kompressor heute. Ich bin Shanli Anwar. Willkommen. Wie wäre es einen Tag lang, die Assistentin von US-Popstar Beyoncé zu sein? Also auf Twitter wird gerade ein ganz besonderer Thread geteilt, fast schon 80.000 Mal. Da hat ein Fan, der sich Green China nennt, eine Art digitalen Entscheidungsbaum kreiert. Also ab dem Frühstück sind immer wieder Entscheidungen zu treffen. Joghurt Müsli oder 5-Sterne-Frühstück-Deluxe. Mit welchem Kind telefonieren? Welche Freizeitbeschäftigung? Und wenn man dann das Falsche wählt, ist man zack gefeuert, muss nochmal einen Schritt zurück klicken, wenn man weiterspielen will. Wir wollen über dieses neue Netzphänomen sprechen mit Rebecca Baden, Redakteurin beim Online-Magazin Weiß. Sie haben diesen Twitter-Thread ja auch schon durchgespielt. Bei welcher Aufgabe wurden Sie als Assistentin gefeuert?
Ich habe ihn mehrmals durchgespielt und beim ersten Mal wurde ich bei der Freizeitbeschäftigung gefeuert, tatsächlich.
Ich auch. Ich habe Schwimmen gewählt.
Und dann ich auch.
Und danach ist man, das ist eine Falle, weil man noch mal ein bisschen weitermachen kann, aber dann sich rausstellt, dass alles falsch ist.
Ja.
Was ist so die Ursprungsidee eigentlich? So eine Art Gimmick, um herauszufinden, wie viel weiß ich über Beyoncé? Oder ist das vielleicht sogar eine Art Kritik an dem Superstar, weil man ja beim kleinsten Fehler als persönliche Assistentin schon gefeuert wird?
Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nicht so ernst genommen wird, also dass es schon ein bisschen ironisch ist. Man weiß nicht so viel über Beyoncé als Privatperson. Also es gibt schon so die ein oder andere Referenz zu Beyoncé oder das ein oder andere GIF, was man halt kennt. Aber ich weiß nicht, ob Beyoncé ihre Leute jetzt genauso feuern würde. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein Experiment ist, so im Rahmen des Möglichen, oder wie kann man Twitter anders verwenden, dass einfach mal geguckt wurde, wie man kreativ dieses Spiel bauen kann auf Twitter. Und natürlich ist Beyoncé eine sehr gute Person, um ein Spiel drumherum zu bauen.
Jetzt haben Sie gesagt, eben ein Spiel, was auf Twitter ja schon seit einiger Zeit zu beobachten ist. Es gibt immer mehr Threads, wo so ein längerer Gedanke formuliert werden kann in mehreren zusammenhängenden Tweets. Oftmals werden da eher ernste oder politische Thesen formuliert. Und dieser Beyoncé-Tweet kommt aber wirklich spielerisch daher. Würden Sie sagen, es ist eine neue Art, dieses soziale Netzwerk zu nutzen? Manche reden ja auf Twitter auch schon von Kunst, nennen es so.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt als Kunst benennen könnte. Ich bin aber da, glaube ich, auch nicht so das Maß aller Dinge. Es gibt auch sehr viele Leute, die es mit dem Netflix-Film Bandersnatch vergleichen. Also es war sozusagen eine erweiterte Black Mirror-Folge, wo man halt die Geschichte auch mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten verändern konnte. Insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt in die Kategorie Kunst pressen sollte oder könnte. Es gibt halt tatsächlich auch so ganz einfache interaktive Entertainment-Sachen. Und dazu würde ich diesen Thread jetzt auch zählen. Also man kennt es zum Beispiel auf Twitter, dass man einen Satz beenden muss mit der letzten Nachricht, die man verschickt hat. Oder ich habe das auch schon gesehen, dass User und Userinnen zusammen eine Geschichte geschrieben haben, in dem jede Person mit einem neuen Tweet sozusagen zur Geschichte etwas hinzugefügt hat.
Würden Sie fast sagen, dass da der Kurznachrichtendienst Twitter umfunktioniert wird und mehr für Storytelling verschiedener Art herhält in letzter Zeit?
Ja, ich glaube schon, dass Twitter da anders als andere soziale Medien mehr Potenzial hat. Also jetzt auch unabhängig von diesem Entertainment-Storytelling-Charakter, es ist auch einfach eine riesige Multiplikationsfläche und Informationsquelle. Also es gibt sozusagen Menschen die Möglichkeit, ihre Meinungen und ihre Perspektive mitzuteilen, die vielleicht in der Gesellschaft nicht so oft gefragt werden, die nicht unbedingt immer zu jedem Politik-Talk eingeladen werden im Fernsehen. Und ich glaube, davon gibt es sonst so kein anderes. Also man kann das jetzt nicht irgendwie mit Instagram oder Facebook vergleichen.
Also so ein Beyoncé-Spiel auch nur auf Twitter so denkbar?
Ich weiß nicht, ob es nur auf Twitter so denkbar ist. Wir hatten zum Beispiel bei Vice jetzt online auch schon mal einen Artikel, wo man so ähnlich mit Weiterverlinkungen immer auf einen neuen Text klicken konnte und dann sozusagen durchspielen könnte, wie man seinen Freitagabend verbringt. Also das gibt es schon auch auf anderen Plattformen und das hat man ja auch in diesem Netflix-Special gesehen. Aber Twitter hat halt so einen ganz eigenen Humor und Twitter hat einfach noch viel mehr Potenzial, auch in diesem politischen Rahmen eben. Also ich meine, im Sudan wurde jetzt die ganze Revolution über soziale Netzwerke und über Twitter begleitet.
Und nicht nur auf Twitter, sondern auch eher auf Instagram. Rebecca Baden, Vice-Redakteurin, über eine neue kreative Form, das soziale Netzwerk Twitter zu nutzen. Übrigens, der digitale Entscheidungsbaum. Wie wäre es, die Assistentin des Popstars Beyoncé für einen Tag lang zu sein? Dieses Spiel wird aktuell immer weiter verlängert. Dieser Mann kreierte IKEA-hafte Wohnklassiker für die DDR. Der ostdeutsche Designer Rudolf Horn, immer getrieben von der Frage, für wen machst du das?
Es ist, glaube ich, in vielen Feldern beruflichen Tuns so, aber auf dem Gebiet der Architektur und auf dem Gebiet der Gestaltung jedenfalls, muss man sich, bevor man eine Aufgabe aufgreift, annimmt und sie bearbeitet, ja im Klaren sein, für wen soll das, was da entsteht, Lebensqualität bringen?
Für wen? Diese Frage hat Rudolf Horn dazu gebracht, in den 1960er Jahren die Schrankwand zu erschaffen, die perfekt in jeden deutschen Plattenbau passte. Damit schrieb er sich in die Geschichte der DDR-Formgestaltung ein und wir wollen zu seinem 90. Geburtstag heute das Werk von Rudolf Horn nochmal genauer anschauen, zusammen mit der eben schon schmunzelnden Designspezialistin Marietta Schwarz. Hallo.
Designspezialistin, hallo.
Unsere Designspezialistin vor allem. Warum ist Rudolf Horn bekannter als andere DDR-Gestalter?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich mit ihm das Wohnen in der DDR letztendlich wirklich verändert hat. Also er war Möbeldesigner in einer Zeit des Aufbruchs und der Innovation ja überall auf der Welt, hat Möbel entworfen, hat sich aber vor allem eben für Systembau interessiert, modulare Systeme. Und eines hat sich dann ab 1967 bis zum Mauerfall wirklich massenhaft durchgesetzt. Das kennt eigentlich jeder. Und das ist dieses sogenannte MDW-System aus Dresden. Hellerau, also MDW steht für Möbelsystem Deutsche Werkstätten. Und das ist das, was wir heute alle als Schrankwand, DDR-Schrankwand bezeichnen.
Für die, die jetzt das MDW-System vielleicht nicht kennen, wie sieht das aus?
Da sagt man mal gleich weiß und braun. Ja? Also die konstruktiven Elemente waren weiß, die senkrechten und die waagrechten und die Böden und Seitenflanken. Und dann konnte man da natürlich massenhaft Sachen reinhängen. Regalböden, Türen, Schubladen. Und diese Türen und Schubladen, die waren aus Furnier, Eschefurnier oder Palisanderfurnier, sodass da so eine räumliche Wirkung entsteht. Also das Weiß löst sich quasi so in Luft auf. Das ist die Idee. Und das Braun, also das Holz, das macht Raum. Und leider konnte sich dieses Echtholzfurnier dann auf dem Markt nicht lange halten. Da brauchte man Devisen und dann verwendete man Holzdekor, also so eine Kunststofffolie für unterschiedliche Geschmäcker und Geldbeutel. Die hießen dann Exquisit, Standard und Simplex, also so wie man heute gerne Hotelzimmer nennt. Ja, und damit war der Herr Horn auch nicht so glücklich.
Und super spektakulär. Klingt die Schrankwand ja jetzt auch nicht unbedingt. Was war denn überhaupt das Neue von diesem MDW-System, das Rudolf Horn entwickelt hat?
Lässt sich, glaube ich, nur so aus der Zeit heraus verstehen, wo man beengt lebte und so möglicherweise den voluminösen geerbten Schrank oder Tisch oder das Vertigo in die kleine Bude stellte. Also es herrschte ja Wohnungsmangel in der DDR und im Schnitt waren die Wohnungen 50 Quadratmeter groß. Und jetzt kommt einer und sagt, lass uns das doch einfach nochmal echt grundsätzlich neu denken. Wir leben im Zeitalter der Industrieproduktion, wir haben die Maschinen, wir können damit Massenmöbel entwickeln. Und wie könnte also ein Möbel aussehen, das jedem Bedarf gerecht wird? Das ist so wieder die alte Bauhaus-Idee, also weg vom Unikat. Und ich habe Rudolf Horn am Wochenende dazu noch mal befragt. Er hört sich übrigens mit seinen 90 Jahren immer noch genauso an wie im O-Ton, den wir eben gehört haben. Der ist topfit. Und er hat gesagt, wir wollten den Nutzer von vorgedachten Formen befreien und die Fantasie des Nutzers freisetzen.
Das klingt gut. Und wenn man jetzt überlegt, immer wieder fällt ja auch der Begriff IKEA und immer so Vergleiche vielleicht mit dem Billigregal, ja. Wenn man an das MDW-System denkt, ist das zu Recht so?
Ja, also ich würde sagen, dass dieses MDW-System war viel variabler und das Billigregal wurde ja auch erst 11 Jahre später auf den Markt gebracht, 1978. Aha. Und die IKEA-Philosophie, die war auch eine ganz andere. Das war ja sozusagen modeorientiert, Wegwerfartikel. Ja? Man sollte das Möbel kaufen und sehr bald wieder was Neues kaufen und Rudolf Horn und fast alle Ostgestalter, die setzten eigentlich mehr so auf den Wert der Dauerhaftigkeit.
Nachhaltigkeit würde man
Nachhaltigkeit,
heute sagen.
Ja, genau, die sagen immer Dauerhaftigkeit.
Ja.
Und das sollte also möglichst viele Umzüge überleben. Die Kollegin draußen hinter der Scheibe hat gerade gesagt, 3 Umzüge hat ihre Wand überlebt. Ja, und sie hat die sich auch gleich nach dem Abi gekauft, wollte sie unbedingt haben. Ja, und dann sind wir natürlich dann bei der Frage der Fügung. Ja? Wenn ich umziehe, wenn ich etwas auf- und abbaue, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie verbinde ich diese Holzteile so miteinander, dass sie auch halten und dass sie nach jedem Auf- und Abbau auch wieder halten. Bei IKEA war es ja eine Zeit lang so, dass die dann wackelig wurden. Und der Herr Horn, der hat mit seinen Kollegen sehr lange an so einer Exzenterplatte gearbeitet, so ein Metallteil, das kennen wir heute auch von diesen IKEA-Regalen. Wusste ja auch nicht mehr, ob er jetzt der Erfinder dieses Metallteils ist, aber das ist eben auch Design, dass sie sich wochenlang damit beschäftigt haben, wie sieht die Kurve aus in diesem Metallteil, damit das möglichst geschmeidig sich festzieht, wenn ich meinen Schraubendreher umdrehe.
Das ist wirklich spannend. In den 60er, 70er Jahren war ja wirklich Wohnen ein Riesenthema in der DDR. Große Zeit der Plattenbauten und Rudolf Horn war ja auch Hochschullehrer an der Burg Giebichenstein. Genau. Und er hat dann noch nach weiteren Lösungen in der Forschung gesucht.
Ja, hat er. Er hat also im Prinzip mit diesen Fragen der Zeit sich beschäftigt und das war eben Plattenbau. Was auch eine Besonderheit ist, in der DDR haben solche VEBs wie diese deutschen Möbelwerkstätten ganz häufig mit Hochschulen zusammengearbeitet. Also sie haben dann wirklich Werkverträge geschlossen und dann hat Horn als Hochschullehrer mit seinen Studenten alle Energie da reingesteckt zu denken, okay, wie können wir das Ding noch weiter treiben? Hm. Und es gab dann so 2 Experimentalbauten in Rostock, das waren Plattenbauten ohne Innenwände. Und Horn und seine Kollegen haben gesagt, lass uns irgendwie ein Wandsystem entwickeln. Also nicht eine Schrankwand, sondern so eine Art Möbelwand, mit dem der Bewohner entscheiden kann, wo kommt die Wand hin und dann ist mein Möbel aber gleich da drin.
Also ein mobiler Einbauschrank, wenn man so will.
Ja, so. Also eine Wand plus ein Schrank.
Plus ein Schrank.
Hat sich nicht durchgesetzt, leider, war wahrscheinlich zu experimentell und zu teuer.
Jetzt die Schrankwand selbst, dieses selbstaufbaubare Systemmöbel, kann man sagen, das war ein ostdeutsches Phänomen?
Nee, also ich bin ja Kind des Westens. Und ich bin auch mit einer Schrankwand aufgewachsen, dunkelbraun.
Archifonie.
Nussbaum.
Nussbaum, ja.
Das hieß bei meinen Eltern, die steht immer noch da, seit 1965 im Einfamilienhaus. Ja? Und bei meinen Eltern hieß das BMZ, Bärmöbel zerlegbar, auch ein sehr schöner Firmenname. War aber im Prinzip das Gleiche, sehr teuer, muss man sagen, im Gegensatz zu diesem DDR-Möbel. Und das taucht natürlich in dieser Zeit auch auf, weil die Spanplatte erfunden wurde. Ist für uns auch selbstverständlich. Heute so als Holzindustrieprodukt. Und bei BMZ war es halt so, der Innenarchitekt hat dann dem Kunden seine Wand gestaltet und dann sind die Monteure gekommen und haben das aufgebaut. Und das hat die Sache natürlich viel teurer gemacht.
Wie ist das eigentlich, warum weiß man dann heutzutage eigentlich so wenig über diese Geschichte des DDR-Designs?
Tja, das liegt vermutlich schon an so einer westdeutschen Lesart, denke ich. Die DDR ist ja nach wie vor so in vielen Bereichen historisch noch nicht so ganz belichtet und die Geschichte des DDR-Designs sowieso nicht gut aufgearbeitet. Also zum Beispiel weiß kaum jemand, auch nicht aus der Designszene, dass es in Berlin-Spandau ein riesiges Depot gibt, wo all diese Prototypen und Produkte, die in der DDR entwickelt wurden, noch rumstehen. Also so ein ungehobener Schatz im Dornröschenschlaf. Ich war mal dort, das ist echt faszinierend. Also einige dieser Gegenstände, die landen dann immer wieder in Ausstellungen, sind halt immer dieselben, zum Beispiel die Schrankwand von Rudi Horn. Ja. Und bei der Anschauung geht es aber eigentlich immer so um 2 Lesarten. Das eine ist so Herkunft Bauhaus, gerade jetzt in diesem Jahr des Jubiläums. Und die andere ist Design des Mangels und der Planwirtschaft. Und da schwingt natürlich auch immer so dieses politische System mit, was per se ja nicht verkehrt ist. Aber ich finde eigentlich, man schaut sich zu wenig die Gegenstände wirklich so auf ihre gestalterische Qualität an.
Bevor ich gleich sage, in welcher Ausstellung man sich diese Gegenstände vielleicht noch anschauen kann demnächst. Was ist aus dem MDW-Programm geworden?
Das ist nach der Wende eingestellt worden. Hätte jetzt wahrscheinlich, hättest du auch drauf kommen können.
Ja, ich wollte ja auch sagen, ja.
Produktion wurde eingestellt. Mhm. Und das Lustige ist, dass diese Möbelwerkstätten Hellerau, die ja schon eine sehr lange Tradition aus den Jahrhundertwende, um 1900 herum haben, dass die sich dann auf ihre alte Tradition besonnen haben und gesagt haben, wir gehen weg von der Serie und wieder hin zum Unikat. Ja, also machen heutzutage Innenausbau für Unternehmen und Privatpersonen. Weg also von Hannes Meyers Diktum Volksbedarf statt Luxusbedarf.
Marietta Schwarz, zum 90. Geburtstag des, und das habe ich auch gelesen, sogenannten ostdeutschen Design-Papstes, Rudolf Horn.
Ich habe das jetzt vermieden.
Ja, das ist was andere vermeide, ich wollte es nochmal erwähnen. Und wer sein Werk weiter erkunden möchte, hat ab Ende August dazu die Möglichkeit. In Dresden, da beginnt im Kunstgewerbemuseum eine Ausstellung über Rudolf Horn mit Fokus auf Wohnen als offenes Prinzip. Danke.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Es soll aktuell die beste TV-Serie der Welt sein, noch vor Breaking Bad oder den Sopranos. Die HBO-Serie über das Reaktorunglück in Tschernobyl.
A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
Da war nichts Normales, wenn es um Tschernobyl geht. Und das Narrativ der US-amerikanisch-britischen Miniserie finden wiederum russische Medien nicht normal und vernünftig erzählt. Über die Kritik aus Russland sprechen wir gleich. An der Grenze zu Polen in Sachsen, in der kleinen Stadt Ostritz, haben sich am Wochenende ungefähr 600 Rechtsrock-Fans versammelt beim rechtsextremen Musikfestival Schild und Schwert. Organisiert unter anderem von Thorsten Heise, der stellvertretende Bundesvorsitzende der NPD. Und jetzt nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke und nach weiteren Drohungen gegen Politikerinnen, wo wieder vermehrt über rechtsextreme Netzwerke gesprochen wird, wollen wir über die Bedeutung solcher Musikfestivals für die rechte Szene sprechen. Mit dem Rechtsrock-Experten Thorsten Hinrichs. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was für eine Rolle spielt dieses Festival für die Szene?
Naja, Rechtsrock-Konzerte spielen ja grundsätzlich für die rechte Szene eine wesentliche Rolle, dadurch, dass ich da als extreme rechte Gemeinschaft erleben kann, dass ich mich vernetzen kann. Es spielt für die Akteurinnen und vor allem die Akteure der Rechtsrock-Musikszene eine wichtige Rolle, weil sie damit viel Geld verdienen können. Das Schild- und Schwert-Festival gehört ja in eine ganze Reihe von jetzt doch sehr groß aufgezogenen öffentlichen Riesenveranstaltungen, spätestens seit dem Sommer 2017 mit dem Riesenkonzert in Thema. Und da kommt jetzt noch diese zusätzliche Funktion hinzu, dass die eine Ansage an die Öffentlichkeit sind. Also wir haben es hier eigentlich mit einer doppelten Raumnahme zu tun. Auf der einen Seite eine sehr konkrete Raumnahme. Das heißt, Ostritz war ja jetzt auch am Wochenende wieder komplett lahmgelegt. Sie konnten noch nicht mal vernünftig das Jubiläum des Fußballvereins feiern. Es ist aber eine mediale Raumnahme. Also alle Leute, alle Medien berichten jetzt wieder darüber, wir auch. Das hat Michael Regner, der Sänger der Band Lunikow-Verschwörung, letztes Jahr auch sehr freimütig in einem Interview gesagt, dass also so ein großes Rechtsrock-Festival ist im Prinzip wie eine große Demonstration. Das ist ein Zeichen nach außen.
Jetzt sagen Sie Raumnahme. Andere sprechen von Einstiegsdroge, Musik. Wenn es um Rechtsrock geht, warum ist das für Sie eine Verharmlosung?
Weil es eigentlich vom Wesentlichen abhängt. Also diese Idee der Einstiegsdroge ist zwar nett gemeint, ist aber gleichzeitig ein Alarmismus, der erstens nicht funktioniert. Musik wirkt nicht so, wie hier unterstellt wird. Also weiß ich nicht, ich höre 20 Minuten Lanzer und dann werde ich zum Nazi oder was auch immer. Und es verstellt eben den Blick auf das Wesentliche. Es geht auch bei diesen großen Rechtsrock-Events und auch bei kleinen Rechtsrock-Konzerten natürlich auch um Musik, sonst würden sie sie nicht veranstalten. Aber es geht vor allen Dingen ums Netzwerken, um Hierarchien und ums Geldverdienen. Mhm. Und da ist Zivilgesellschaft, vor allen Dingen aber auch Politik gefragt, viel genauer hinzugucken.
Jetzt findet dieses Festival gerade zu einer Zeit statt, wo über den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke viel gesprochen wird, im Zusammenhang damit über rechte Organisationen wie zum Beispiel Comet 18 oder auch rechtsextreme Netzwerke. Was war in diesem Hinblick in Ostritz zu beobachten?
Erstmal war zu beobachten, das fand ich sehr bemerkenswert, dass die Polizei Sachsen es geschafft hat, dieses Mal tatsächlich es durchzusetzen, dass Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Medien ziemlich flächendeckend auf das Festivalgelände durften und auch da von dort aus berichtet haben. Es haben viele auch tatsächlich nach dem mutmaßlichen Mörder Stefan E. gefragt und fast erwartbarerweise haben alle befragt natürlich gesagt, ja nee, kennen wir nicht, haben wir nicht. Also Heise hat irgendwas verlautbaren lassen von, es ist durchaus möglich, dass er ihn mal getroffen hat, aber er könnte sich es beim besten Willen nicht mehr erinnern und so weiter und so fort. Das sind natürlich die erwartbaren Reaktionen.
Mit Heise meinen Sie den Organisator?
Thorsten Heise, der Organisator. Der das Festival organisiert und ja auch zweiter Bundesvorsitzender der NPD ist und diese völkische Plattform da vertritt. Aber diese Aussagen würde ich tatsächlich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auf der einen Seite ist schon aufgefallen, dass zumindest einer der Ordner, Lukas L., der extrem rechten Szene rund um Kassel zuzuordnen ist. Und auf der anderen Seite ist zu beobachten, da hat auch ein Kollege heute Morgen darauf hingewiesen, dass Alexander Depp-Toller, der den Kampf der Nibelungen repräsentiert hat, an dem gleichen Überfall auf eine Demonstration in Dortmund beteiligt war, an der auch Stefan E. beteiligt war.
Man kann sagen, auf der anderen Seite haben sich in Ostritz jetzt auch in den letzten Jahren hat zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengetan, um diesem Festival etwas entgegenzusetzen. Was dieses Wochenende sehr im Fokus stand, war die Überschrift, dass den Rechtsextremen das Bier weggekauft wird. Ein Supermarkt wurde leer gekauft. Sie haben auf Twitter sich ein bisschen drüber geärgert, dass diese Form von Engagement so im Vordergrund stand. Warum?
Ja, ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass jetzt so der Fokus der allgemeinen Berichterstattung nur auf diese Bierkaufaktion sich konzentriert hat und das wirklich sehr intensive zivilgesellschaftliche Engagement in Ostritz, was ja jetzt auch schon seit 2 Jahren mindestens läuft. Also ich war im letzten Jahr mehrfach da vor Ort und habe auch entsprechende Infoveranstaltungen durchgeführt und da auch die Leute kennengelernt, die sich wirklich kreuz und quer legen, um da was auf die Beine zu stellen. Und jetzt reden alle nur noch über diese Bierkaufaktion. Das ist ein bisschen bedauerlich und es fällt auch ein bisschen unter den Tisch, dass die Marktleitung dieses Pennymarkts da offensichtlich mit anderen Mitteln jedenfalls nicht irgendwie großartig zur Kooperation zu bewegen war.
Inwieweit haben Sie denn den Eindruck, dass eben an diesem Wochenende vielleicht auch gezeigt wurde, dass die Zivilgesellschaft so einem Festival etwas entgegensetzen kann, jetzt abgesehen von Bierkaufaktionen?
Naja, es gab das große Friedensfest wieder auf dem Marktplatz von Ostritz. Auch der Fußballverein hat sich da nicht gebeugt und trotzdem ein entsprechendes Jubiläumsfest durchgeführt. Und da war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Kakao vor Ort präsent. Es gab diese große Initiative Rechtsrock nicht, die nochmal eine Demonstration durch den Ort veranstaltet hat. Und es gab, wie ich fand, beispielsweise eine sehr eindrückliche, bewegende Aktion mit den über 2000 Paar Schuhen, die dann in den Straßen von Ostritz aufgestellt wurden als Zeichen für die offizielle Zahl der 2018 im Mittelmeer ertrunkenen Geflüchteten.
Wenn wir jetzt nochmal weiterblicken, weg von Ostritz auf generell rechtsextreme Festivalsaison im Sommer, wenn man so will. Wie müssen wir denn diese Rechtsrock-Szene jetzt verstehen? Ist das eine Szene, die immer weiter am Wachsen ist?
Quantitativ gar nicht mal so arg, aber qualitativ ist es natürlich am Wachsen. Also mitbedingt auch jetzt durch die in Anführungszeichen zweifelhaften Erfolge mit den öffentlichen Großkonzerten. Ich würde für den Moment mal die Einschätzung wagen, dass tatsächlich der Mord an Walter Lübcke da jetzt aber nochmal einen gewissen Bremseffekt mit sich gebracht hat. Es war ja durchaus bemerkenswert, dass erst Anfang vergangener Woche für das Schild- und Schwertfestival in Ostritz der Kampf der Nibelungen, also diese Kampfsportveranstaltung, abgesagt wurde. 2 Tage später hat dann noch die Band Frontalkraft abgesagt. Das waren eher vorgeschobene Gründe, die da angeführt wurden, von wegen, wir haben nicht genug Kämpfer zusammenbekommen oder der eine Musiker von Frontalkraft hat festgestellt, dass er eine langwierige Erkrankung hat, die er jetzt erstmal auskurieren muss. Das waren eher Zeichen auch an bestimmte Fraktionen innerhalb der extrem rechten Szene, kommt mal besser nicht nach Ostritz, weil hier stehen wir im Moment vielleicht unter einer Art von öffentlicher Beobachtung, die uns nicht so recht sein kann.
Rechtsrock-Experte Thorsten Hinrichs über Rechtsrock-Festivals allgemein und vor allem über das am Wochenende in Ostritz veranstaltete rechtsextreme Musikfestival Schild und Schwert. Der neueste Serienhype dreht sich um das Reaktorunglück von 1986 in der Ukraine. Tschernobyl wird schon als beste Serie aller Zeiten gehandelt. Doch die US-amerikanisch-britische Produktion von HBO verärgert russische Politiker und Medien. Zu viel Fiktion, zu wenig Realität. Das sagen auch Augenzeugen von damals im russischen Fernsehen über diese Serie Tschernobyl.
Ich verstehe, Sie wollten einen Katastrophenfilm drehen. Für Sie sind andere Dinge wichtig. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man im Film versucht, immer die guten Wissenschaftler schlechten Politikern und Chefs gegenüberzustellen. Wozu? Es gibt schlechte und gute Menschen, egal auf welchem Posten.
Also zu viele Klischees, zu viel Schwarz-Weiß-Denken in der neuen Serie Tschernobyl. Über die russische Sicht sprechen wir jetzt mit Russland-Korrespondentin Sabine Stöhr, zugeschaltet aus Moskau. Hallo.
Hallo.
In Russland wird eben medial heiß diskutiert über diese Serie. Warum?
Ja, das ist tatsächlich seltsam. Also es kann gut sein, dass es der Kreml ist, der sich über die russischen Medien indirekt äußert. Denn, und deswegen seltsam, waren die Kritiken der Serie am Anfang hier gut. Dann aber fingen die Medien an draufzuhauen. Der Wissenschaftler, den wir eben gehört haben zum Beispiel, der ist in den staatsnahen Fernsehnachrichten aufgetreten im Sender Rossiya 24 als Gesprächspartner einer langen Talksendung. Und da wiederholte er immer wieder, dass die Spielfilmserie weit weg von den eigentlichen Fakten sei. Und das ist auch der Kritikpunkt in den Medien, dass die Realität verzerrt werde, lächerlich gemacht, dass Klischees zu stark bedient werden und dass man damit den Zuschauer für einen Analphabeten hält und für einen desinteressierten Idioten. Tatsächlich finden es viele Russen aber allgemein seltsam, warum man sich in der Serie zum Beispiel ständig mit Genosse gegenseitig anredet, obwohl das damals nicht so war, und warum an einer Stelle in der Serie viel Wodka getrunken wird, obwohl der damalige Generalsekretär der Sowjetunion Michael Gorbatschow schon das Anti-Alkohol-Gesetz in Kraft gesetzt hatte. Also das irritiert dann nicht nur die Medien.
Also Klischees zum einen, dann Ungenauigkeiten, was die Geschichte angeht. Aber es gibt ja auch eine ganz klare Hauptkritik, was so das, die Erzählstruktur angeht, die Narrative, die da erzählt wird.
Ja, also vielleicht nochmal zu den Ungenauigkeiten. Ein Beispiel ist im dritten Teil der Serie, als die Arbeiter in einer Kohlemine mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, sich in den Bus zu setzen, um die Sicherungsarbeiten am Reaktor zu unterstützen, was sie dann später nackt tun, weil es so heiß ist. In der Serie, denn in der Realität stimmt das nicht, das belegen Quellen. Und die Kritik aus Russland lautet da, die Umstände würden dadurch viel zu sehr dramatisiert oder gar brutalisiert werden. Auch dass der KGB damals längst nicht die Macht hatte, wie es dargestellt wird, und die Ereignisse hat gar nicht so stark lenken können, zumindest in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht mehr. Also der Vorwurf lautet, dass man die Heldentat, den Mut, die Beherztheit vieler Menschen bei der Katastrophe, so wie das zu Zeiten der Sowjetunion erzählt wurde und auch darüber hinaus, dass man das mit der Serie ins Lächerliche ziehe, und ein russischer Journalist in einer russischen Zeitung bringt das auf den Punkt. Er sagt, damit solle offenbar das Gedächtnis der jungen Generation neu programmiert werden. Also dass Tschernobyl nicht mehr eine Heldentat, sondern letztendlich ein Versagen ist. Und es fällt offenbar schwer, sich mit dieser Vorstellung auseinanderzusetzen.
Also aus russischer Sicht ist Tschernobyl eher eine Heldengeschichte. Und jetzt ist es ja auch soweit, dass von russischer Seite eine eigene Produktion schon dabei ist, in der Mache ist. Was kommt da auf uns zu?
Ja, ich finde das ganz interessant, dass Russland offenbar einen ähnlichen Gedanken hatte, jetzt etwas auch zu Tschernobyl zu drehen. Aber die Serie soll einen ganz anderen Fokus haben, erklärt der Regisseur. Es geht zwar auch um die Katastrophe, sagt er, sozusagen als Setting, aber die Handlung dreht sich um Geheimdienste. Ein sowjetischer Geheimagent vom KGB versucht zu verhindern, dass sich ein amerikanischer CIA-Agent am Atomkraftwerk in Tschernobyl zu schaffen macht. Und dabei betont der Regisseur, dass man anders als die amerikanische Serie, das hebt er hervor, keinen Anspruch auf Realitätsnähe erhebe. Man habe auch ganz andere Quellen genutzt, zum Beispiel als die HBO-Serie. Diese russische Serie soll jetzt schneller ins Fernsehen kommen als ursprünglich geplant, weil HBO ihnen sozusagen in die Quere gekommen ist. Zudem wurde am vergangenen Wochenende ein mehrteiliger Dokumentarfilm im russischen Fernsehen gezeigt, wohl in der Hoffnung, einiges klarstellen zu können aus russischer Sicht.
Frau Stöhr, da müssen wir uns ja fast noch mal verabreden, um dann die russische Serie noch mal zu begutachten. Genau. Danke für das Gespräch zur US-amerikanisch-britischen Serie Tschernobyl und die russische Sichtweise. Darauf war das Sabine Stöhr. Und hiermit kommt der Kompressor zum Ende. Mein Name ist Shani Anwar. Ich wünsche noch einen schönen Tag.